dringender ist als jedes Nein, das es auf dieser Welt geben kann. Das Ja Gottes ist stärker. Jetzt ist unglaublich wichtig, dass man bei diesem Ja Gottes, dass man da das Nein auch echt ernst nimmt. Wenn man das Nein so ein bisschen billig macht und sich nicht damit auseinandersetzt, dann ist das Ja, was man da von Gott hören kann, so ein Ja, ja, wird schon. Ah ja, klappt schon. Ah, Kopf hoch, weiter geht's. Das ist nicht das Ja Gottes. Das hält und trägt nicht so ein Alltagsoptimismus, könnte ja auch schlechter sein. Das trägt nicht in einem deutlichen, starken Nein. Daraus kann man nicht die Hoffnung schöpfen, die wir in Jesus haben. Die Hoffnung in Jesus, sie nimmt dein Nein ernst. Sie setzt sich mit dem Nein auseinander. Und auch das müssen wir heute tun. Und dann merken wir, wenn wir uns mit dem Nein auseinandersetzen und schauen, was spricht Gott da hinein. Daraus kann man Hoffnung schöpfen, auch für krisenschwangere und schwierige Zeiten. Und deswegen schaue ich jetzt mit euch in eine Situation hinein, wo das Nein sehr stark und sehr durchdringend ist. Und zwar in der Apostelgeschichte in Kapitel 4, da heißt es in Vers 2, und es wurde ein Mann herbeigetragen, der von Geburt an gelähmt war. Den setzte man täglich vor das Tempeltor, welches das Schöne genannt wird, damit er die Tempelbesucher um Almosen bitten konnte. Hier haben wir ein ganz deutliches Nein. Ein Gelähmter sitzt am Nikanor-Tor. Das ist das schöne Tor. Man hat das ausgegraben. Die Archäologen sagen, das ist das Nikanor-Tor. Und es war wohl das allerschönste Tor, das in den Außenvorhof des Tempels in Jerusalem hineingeführt hat. Es gab die unterschiedlichsten Tore. Und das war sehr schön verziert. Und dort saß er. Und das war das Schöne. Also wenn du in den Tempel wolltest und schon mal Schönes sehen wolltest und nicht so die kurze Abkürzung gehen wolltest, sondern bist ein bisschen durchs Nikanor-Tor und hast dann da schon einen Vorgeschmack des Tempels gesehen, allein schon beim Tor in den Vorhof. Und dort saß dieser Mann, der gelähmt war von Geburt an. Das ist ein starkes Nein. Und die haben einen ultra starken Kontrast. Ein wunderschönes Tor und ein gelähmter Mann von Geburt an. Ich frage mich manchmal, wie sah er aus? Wie war seine Lähmung? War die sichtbar am Körper? Wenn Körperteile nicht benutzt werden, noch nie benutzt worden. Ich glaube nicht, dass er so schön war zum Anschauen. Haben einen starken Kontrast. Da sitzt er. Jetzt ist er von Geburt an gelähmt. Von Geburt an hat dieser Mann immer wieder ein durchdringendes Nein gehört. Nein, du kannst nicht laufen lernen wie die anderen Kinder. Nein, du kannst nicht rennen und spielen wie die anderen Kinder. Nein, du kannst nicht in die Fußspuren deines Vaters gehen, den gleichen Beruf erlernen. Du kannst überhaupt keinen Beruf erlernen. Du kannst überhaupt keine Familie versorgen. Nein, das wird nichts. Nein, du wirst keine Freundin und keine Frau haben. Nein, du wirst keine eigenen Kinder haben. Nein, du hast keine Zukunft. Jeden Tag von Geburt an hat er ein Nein in seinem Leben gehört. Und da laufen all diese Menschen durch, die diesen kleinen Umweg nehmen, an der Seite durchs schöne Nikanor-Tor gehen wollen und sehen diesen Mann. Einen deutlicheren Kontrast gibt es denn überhaupt? Und er spürt dieses Nein. Nein, auch zu Gott, der hat irgendwie auch kein Ja für dich. All diese Leute gehen in den Tempel hinein, um zu Gott zu beten. Er mit seiner Behinderung, es war so ein bisschen Tagestheologie. Ah, Gott hat was gegen dich, sonst wärst du nicht gelähmt. Nein, auch von Gott hörst du Nein und deswegen darfst du nicht in den Tempel, um dort zu beten. Und so sitzt er außen an diesem Tor. Ich frage mich, wann hat er aufgehört zu beten? Für dieses Nein. Das lohnt sich ja gar nicht. Anstatt Möglichkeiten ist er voll mit Unmöglichkeiten. Als nun Petrus und Johannes sah, wie sie in den Tempel gehen wollten, bat er sie um ein Almosen. Petrus, aber sah ihm in die Augen. Und mit Johannes zusammen sagte er, schau uns an. Er aber sah sie an in der Erwartung, etwas von ihnen zu erwarten. Das müssen wir jetzt ernst nehmen. Ne? Petrus und Johannes kommen, sehen diesen Mann, irgendwie Augenkontakt, er hebt so die Hand und Petrus sagt, schau uns an. Der hebt nicht einmal seinen Blick. Wahrscheinlich, so stelle ich es mir vor, ist der Blick irgendwie so auf den Boden gerichtet, er sieht, da kommen welche, hebt die Hand und wartet, bis sie vorbeigehen, legen sie was rein, legen sie nichts rein und nimmt die Hand wieder zurück. Und Petrus sagt, und schaut ihn an, er hebt nicht mal den Blick. Und das müssen wir jetzt, das müssen wir ein bisschen ernst nehmen, müssen wir uns jetzt mal hineinversetzen. Es geht heute um Hoffnung und das Ja Gottes und jetzt gibt es da so ja, Leute, die sagen, ja, ich bin ja nicht hoffnungslos. Läuft doch eigentlich. Es gibt so ein Alltagsgesicht der Hoffnungslosigkeit. Ein Alltagsgesicht der Hoffnungslosigkeit. Und das ist jetzt nicht die tiefe Zermürbung, sondern es hat vielmehr etwas damit zu tun, dass einem die Hoffnung fehlt. Aber das zeigt sich in was ganz anderem, dass man nicht mit Hoffnungslosigkeit verbinden würde. Eben nicht die tiefe Zermürbung, sondern eine Zufriedenheit. Ich bin zufrieden mit dem Status quo. Ich habe abgeschlossen damit, das passt. Das Leben gibt halt nicht mehr her und damit gebe ich mich zufrieden. Man arrangiert sich mit dem Nein. Das gehört halt dazu und man nimmt es hin. Es ist wie wenn man die weiße Fahne schwenkt und sagt, da habe ich aufgegeben. Ich akzeptiere das Nein. So ein bisschen das Alltagsgesicht der Hoffnungslosigkeit. Man gibt sich zufrieden mit dem Status quo. Es gibt da noch so eine andere Spielart dieser Hoffnungslosigkeit und die ärgert mich immer wieder. Du brauchst dich jetzt nicht bekennen, wenn du sie manchmal machst. Aber das ist so dieses, kennt ihr dieses Ja, aber. Ja, ja, stimmt schon, aber. Aber weißt du, bei mir ist es anders. Da zeigt sich im Aber, zeigt sich, da fehlt Hoffnung. Ja, stimmt schon, aber. Dann kommen Vorbehalte. Ja, das klappt nicht, weil es ist, ja, aber das wird nicht möglich. Ja, hast schon recht, aber das lohnt sich nicht. Ja, ja, natürlich, aber bei mir nicht. Dieses Aber, das dann sich, da zeigt sich in diesem kleinen Wort, man sagt zwar, ja, stimmt schon, aber im Aber, da zeigt sich die Hoffnungslosigkeit. Und mit jedem Aber wird man kleiner. Ja, aber. Ich bin ja gar nicht so enttäuscht, aber. Ich bin da halt nicht der Richtige. Ja, stimmt schon, aber es klappt nicht. Bei mir funktioniert das nicht. Und dann legt man die Hände in den Schoß. Was soll man starten? Was soll man neu beginnen? Was soll man denn anfangen und in Angriff nehmen? Ja, ja, mag sein, aber. Man hat sich zufrieden gegeben und arrangiert sich mit dem Nein. Man rechnet gar nicht mehr, dass etwas Neues kommen könnte. Man erwartet nichts mehr, auch nicht mehr wirklich von Gott, dass er eingreifen würde. Man hebt noch nicht einmal seinen Blick. Man hat sich arrangiert mit dem Nein. Nun, und Petrus und Johannes, die kommen und in ihnen pulsiert das Ja Gottes. Und deshalb können sie in der Enttäuschung, die sie hier sehen, können sie wartend an dem Ja Gottes festhalten. Sie können wartend am Ja Gottes festhalten und warten, bis Gottes Ja sich durchsetzt. Sie nehmen sehr wohl zur Kenntnis, dass hier ein Nein ist, aber sie akzeptieren es nicht. Sie ertragen das Nein. Sie setzen sich mit dem Leid auseinander. Sie gehen da nicht billig vorbei, sondern bleiben stehen und lassen es auf sich wirken. Allerdings ohne zu resignieren, ohne irgendwie sich damit zufrieden zu geben. Sie akzeptieren das Nein nicht und können in der Situation auf das Ja Gottes warten. Wo ist hier das Ja Gottes? Und jetzt, wie komme ich darauf? Jetzt muss ich die Geschichte spoilern. Ich weiß nicht, wer sie kennt oder noch nicht kennt. Der Mann liegt da als Gelähmter. Petrus und Johannes sehen sie und in ihnen treibt da etwas an. Sie tragen das Ja Gottes in sich. Und wie komme ich darauf? Also ich spoilere die Geschichte. Der Mann wird geheilt und dann springt er durch den Tempel und ist richtig glücklich. Und alle denken sich, den kennen wir doch. An dem sind wir jeden Tag vorbeigelaufen. Der war doch gelähmt von Geburt an. Was springt der hier jetzt im Tempel rum? Wie macht der das? Und es gibt einen kleinen Tumult und die Leute kommen und sagen, hey, Unruhe hier und was ist los? Wer war dafür verantwortlich? Und der Mann zeigt auch Petrus und Johannes und jetzt müssen die sich erklären. Und die erklären sich in einer Predigt und mitten in der Predigt sagt Petrus, warum oder wieso sie hier eingegriffen haben. Wie ist es dazu gekommen? Und da schmeiße ich uns jetzt mal mitten in die Predigt rein. Da heißt es, er erklärt sich, von dem Heiligen und Gerechten habt ihr euch losgesagt und verlangt, dass euch ein Mörder geschenkt werde. Er redet von Jesus, der gekreuzigt wurde und wo das Volk gerufen hat, kreuzigt ihn. Und er sagt, den wolltet ihr nicht. Zu dem habt ihr Nein gesagt. Den Fürsten des Lebens habt ihr getötet. Gott aber hat ihn von den Toten auferweckt. Dessen sind wir Zeugen. Ihr habt diesen Mann, habt ihr Nein gesagt und ihr habt ihn in den Tod gegeben. Und das Leben hat Nein gesagt. Aber da gab es einen, der sagte Ja. Und dieses Ja ist stärker. Und jetzt nennt Petrus Jesus, hier gibt ihm einen Titel, den Fürsten des Lebens. Das ist im Griechischen Archegon tes Zoes. Zoe, die Lebendige. Und Archegon, der Anfänger. Man könnte also auch sagen, er ist der Anfänger des Lebens. Bei ihm fängt das Leben an. Man könnte sagen, er ist der Urheber des Lebens. Urheber oder auch Gründer, manchmal wird das übersetzt, der Archegon einer Stadt, der Urheber einer Stadt, der gründet eine Stadt. Und klar, wer eine Stadt gründet, der hat da Autorität und Vollmacht. Nach dem richtet sich alles. Was der sagt, das wird gemacht. Sein Wort gilt. Ich meine, so ein Urheber einer Stadt, man könnte auch sagen, der Pionier einer Stadt. Ich meine, man muss sich das vorstellen, so ein Pionier kommt und sieht ein schönes Fleckchen Erde, aber völlig alles noch verwuchert, vielleicht fährt da irgendwo ein Fluss durch, man hat wilde Tiere, alles Mögliche wächst. Und er schaut dieses Stück Land an und sagt, was könnte hier möglich werden? Aber wenn wir das roden, einen Zaun hin, Haus hin, Versorgung, Äcker und was dazugehört, Stadtmauer. Der Gründer einer Stadt, er kommt und kann, er hat alles verändert. Mit ihm fing es an. Und sein Wort gilt. Deswegen kann man auch übersetzen, die Autorität. Der hier der Beginner ist, der Gründer ist, ist die Autorität. Und Petrus sagt, Jesus ist die Autorität des Lebens. Man könnte noch freier übersetzen, Jesus ist der bevollmächtigte Leiter des Lebens. Der Führer, der Leiter des Lebens. Wenn er Ja sagt, muss jedes Nein zurückweichen. Sein Ja ist stärker. Sein Ja drängt selbst in den Tod hinein und zeigt dort, dass es dort stärker ist. Sein Ja geht in jedes Nein hinein und verwandelt es aus der Mitte heraus. Das ist ein Angriff auf den Status quo. Es ist ein Angriff mit dem Nein, weil es sich damit nicht zufrieden gibt. Es drängt sich ins Nein hinein. Da bleibt man nicht ruhig, wenn man weiß, da ist der Fürst des Lebens und er sieht eine Situation, die anders sein könnte, wo Dinge möglich wären. Wenn der Fürst des Lebens kommt, die Autorität des Lebens, könnte alles möglich sein. Da bleibt man nicht ruhig, sondern ist unruhig. Da ist man nicht geduldig, sondern ungeduldig. Da drängt es ein. Man fragt, man sucht, wo ist dieses Ja? Es trägt einen zur Hoffnung. Was könnte möglich werden, wenn der Fürst des Lebens hier spricht? Das Ja, Jesus, es verändert. Es hat Wirkung. Es hat Kraft. Wenn Jesus in eine Situation hineinkommt, bleibt es nicht beim Alten. Ich habe eine Vermutung, Petrus und Johannes, die gehen ja hin und sie schauen diesen Mann an und sagen und heben ihn hoch und halten ihn an der Hand und stellen ihn wieder her und er wird in diesem Moment geheilt. Und ich habe eine Vermutung, welches Wort Petrus im Ohr hatte, als er diesen Mann angeschaut hat. Das ist eine Vermutung, ich weiß es nicht, ich werde mal fragen. Aber ich habe eine Vermutung, was Petrus im Ohr hatte, als er diesen Mann gesehen hat und dieses deutliche Nein. Ich glaube, er hörte den Satz von Jesus, siehe, ich mache alles neu. Siehe, ich mache alles neu. Und Kraft dieses Ja's Gottes nimmt Petrus ihm an der Hand und sagte, Silber und Gold besitze ich nicht, aber was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi des Nazareners, steh auf und zeig, dass du gehen kannst. Was könnte möglich werden? Ich habe ein Ja Gottes für dich. Und es hat der Fürst des Lebens selbst gesprochen. Das musst du jetzt erleben. Und er griff ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf. Und auf der Stelle wurden seine Füße und Knöchel fest. Und er sprang auf, stellte sich auf die Füße und konnte gehen. Weil Jesus auferstanden ist, kann auch dieser Mann aufstehen. Jesus ist seine Hoffnung. Gott hat ein Ja zu dir. Wenn das stimmt, was könnte möglich werden? Was könnte möglich werden? Diese Frage will ich dir für dein Nein mitgeben. Was könnte möglich werden, wenn der Fürst des Lebens in deiner Sache noch ein Wort zu reden hätte? Was könnte möglich werden? Ich kenne Menschen, die schöpften aus dem Ja Gottes Hoffnung für einen Neubeginn und starteten hoffnungsvoll einen neuen Job, passten mit Hoffnung ihren Lebensstil an, wagten es zu hoffen. Im Hoffnungshaus, ich kenne Menschen, die wagten einen Neubeginn, wagten mit Hoffnung und diesem Ja in sich eine neue Sprache zu lernen, neue Beziehungen zu starten, noch einmal hoffnungsvoll Menschen zu vertrauen, wagten es, einen Antrag zu stellen oder wagten es, sich ganz neu einfach in einer neuen Stadt und Situation einzuwurzeln, wagten einen Neuanfang, weil sie irgendwie es in sich trugen und bekommen haben, da gibt es Hoffnung. Was könnte möglich werden, wenn der Fürst des Lebens noch ein Wort hat? Vielleicht sich wieder in Menschen investieren. Was könnte möglich werden? Noch einmal dieses Gespräch suchen in dieser zerstrittenen Sache. Noch einmal zur Therapie gehen und den Arzt fragen, kann da noch was möglich werden? Noch einmal beten? Wann hast du aufgehört, über dieses Nein ernsthaft zu fragen, ob Gott da noch ein Wort hat? Einer sagte einmal, Gebet ist spiritueller Widerstand. Ich stelle mich gegen das Nein, weil ich glaube, das könnte anders sein. Und das beginnt im Gebet. Und das macht das Herz stark. Und es gibt dem Herz Raum für das Nein. Ich weiß gar nicht, die Zeit läuft nicht. Habe ich noch Zeit oder bin ich schon lange aus? Ich habe eine Geschichte, die das auf starke Weise noch einmal deutlich macht, was die Schönheit auch der Hoffnung ist. Und die will ich euch mitgeben. Meine Frau und ich, wir waren in einer sehr anstrengenden Situation in unserem Leben, die uns vieles gekostet hat und alles verändert hat. Und wir waren durch Monate hindurch recht zermürbt und es ging uns dreckig. Und meine Frau holte damals meinen Sohn aus dem Kindergarten ab, er war ein bisschen kleiner, das ist ein paar Jahre her, und lief dann vom Kindergarten zurück zu unserer Wohnung. Und das kam an der Bushaltestelle vorbei und da kam gerade der Bus dann und die ganzen Schüler sind ausgestiegen und sind nach Hause gelaufen. So lief sie hinter dieser Schülergruppe her mit meinem Sohn an der Hand und lief da einfach hinterher. Und da waren es so, sagt sie, sie hat es mir nur erzählt, aber als sie es mir erzählt hat, da war das so viel Kraft und Lebendigkeit. Sie sagt, sie lief da hinterher. Und so zwei, drei coole Jungs, wie halt nur 16-, 17-Jährige halt cool sein können, gell, liefen so und plötzlich klingelte bei einem das Handy. Und er nahm an, na, die Mama, gell? Und so, ja, Mama. Und wie das beim Telefon so ist, man kann ja manchmal nicht weghören, wenn man dahinter steht. Und dann sagt sie, ja, was? Ja, wirklich? Jetzt echt? Und dann hört man es durch das Telefon hindurch, wie die Mutter sagt, ja, ja, es ist so. Es hat gerade eben daheim, hat die Firma angerufen, bei der er sich beworben hat oder der Brief kam, ich weiß es nicht. Und es war die Bestätigung seiner Bewerbung, dass er die Stelle anfangen kann, dass er die Ausbildung anfangen kann. Und er fängt dort an, so als cooler 16-, 17-Jähriger, ich weiß nicht, wie alt er war, gell? Und sie, Mama, stimmt das? Mama, wirklich? Mama, wollen die mich wirklich haben? Und er fängt an, es bricht aus ihm heraus und man spürte die gesamte Kraft. Ich weiß nicht, wie viele Bewerbungen Nein zu ihm gesagt haben, aber dieses eine Ja, es füllte ihn an mit der vollen Hoffnung. Jetzt reißt etwas auf und er hat neue Perspektive. Meine Frau lief dahinter, sie hat es mir erzählt und es war so eine Stärkung. Es gibt dieses Ja. Gott hat noch ein Wort. Und ich sage euch, bei dem Fürst des Lebens genügt ein Wort. Mehr braucht er nicht. Und alles kann möglich werden. Ich will dir sagen, gegen dein Nein, Jesus hat dann noch ein Wort. Und die Schönheit und die Kraft der Hoffnung, ich wünsche sie, dass sie in deinem Leben ganz neu zur Geltung kommt. Darf ich noch ein kurzes Gebet sprechen? Ja, ist immer blöd, du kannst nicht Nein sagen. Jesus, ich danke dir, dass du ein lebendiger Gott bist, der redet. Du schweigst nicht. Und ich danke dir, dass deine Worte Kraft haben. Ich danke dir, dass wir es sehen, dass wir es selber schon erlebt haben, dass wir das bei vielen Menschen bestätigt sehen. Dein Wort hat Kraft. Und so bitte ich dich für uns, sprich noch ein Wort. Schenke es, dass wir neu ungeduldig sind und dein Wort erwarten, dass wir vielleicht neu anfangen zu beten und dein Wort hören. Und du weißt, wer von uns ein deutliches, starkes Nein hört und gerade mittendrin lebt. Ich danke dir, dass du in diese Situation und in dieses Leben Ja sprichst. Komm da hinein und schenke Hoffnung. Amen.
Vielen Dank dir, Oliver. Jetzt darf ich überleiten zum, wir haben noch einen Beitrag von der Katrin. Katrin, wo hat sie sich versteckt? Ganz da hinten, du darfst mal vorkommen. Könnt ihr euch noch daran erinnern, wer gut aufgepasst hat, immer die letzten Zeit so im Abspann nach dem Gottesdienst lief da immer so eine Folie dran, unsere Missionare oder unsere Personen, die im Ausland sind. Dazu hat auch Katrin dazu gezählt. Die können wir jetzt im Moment runterstreichen von der Liste. Unter anderem, sie ist wieder zurück. Sie war ein Jahr in Griechenland und in England. Und vom Missionsteam haben wir dich ein bisschen begleitet. Sie hatte immer einen Ansprechpartner drin. Und in dem Sinne möchte ich gleich auch ein bisschen Werbung machen fürs Missionsteam. Wer da ein Herz dafür hat, für junge Leute, die ins Ausland gehen für ein Jahr oder wie Berti und Sonja sind nämlich heute auch da. Berti und Sonja Olbrich, die als Missionare schon ganz viel in der Welt rumgekommen sind, hier von der Christusgemeinde ausgesandt wurden. Die sind auf jeden Fall nach dem Gottesdienst auch noch da, wer die ansprechen möchte. Was ihr vielleicht noch gar nicht kennt, vielleicht steht ihr mal kurz auf. Herzlich willkommen, seit langem mal wieder hier in der Gemeinde. Sie leben ganz oben im Norden, deswegen lassen Sie sich so wenig blicken hier in der Gemeinde. Da ist der Weg dann doch ein bisschen weit. Sie waren die ersten Missionare, die mit der Christusgemeinde ausgesandt wurden. Und wie gesagt, wer Interesse hat am Missionsteam, komm auf mich zu, komm auf André zu. Wer da ein Herz dafür hat, da mitarbeiten will, unsere jungen Erwachsenen zu begleiten oder Berti und Sonja oder wer auch vielleicht in die Mission gehen möchte oder sagt, okay, ich habe einen Ruf dazu oder egal wie alt du bist, darf gern auf uns zukommen. So, wir geben das Mikrofon an Katrin.
Ja, danke, ich freue mich sehr. Ich bin noch ein bisschen bewegt von der Predigt, vielleicht euch von euch jemand auch, aber ich versuche so gut, wie es geht, in meine Arbeit mitzunehmen. Und ich habe auch ein paar Bilder mitgebracht. Ja, super. Also genau, ich war ein Jahr in Griechenland und Großbritannien. In Griechenland habe ich eine Jüngerschaftsschule gemacht, aber ich rede jetzt heute über die 10 Monate, die ich in Birmingham verbracht habe. Ich habe hier mal so eine schlaue Karte aufgezeichnet von Großbritannien. Und der rote Punkt, da ist Birmingham. Viele wissen es nicht, aber es ist die größte Stadt nach London, eine Millionenstadt, mit der großen Besonderheit, dass über 1/3 der Menschen Muslime sind. Die meisten aus Pakistan, und ich habe das letzte Jahr in einem pakistanischen Ghetto gewohnt, war da als Familienhelferin in einer Missionarsfamilie und habe interkulturelle Arbeit gemacht. Genau, und das ist Familie Merck. Bei denen habe ich gewohnt und gearbeitet. Die wohnen schon über 10 Jahre in Birmingham und versuchen durch Beziehungen Muslime mit dem Evangelium zu erreichen. Die haben 4 Kinder zwischen 7 und 16 Jahren, alles Mädels, und 2 der Kinder sind beeinträchtigt. Und meine Aufgabe war, sie in ihrem Alltag zu unterstützen, damit sie ihre Berufung besser und freier leben können und sie in ihrem Alltag zu entlasten. Und da gehörte wirklich alles dazu. Also ich habe gern gekocht, auch gern deutsches Essen, schwäbisches Essen, Brot und so, aber auch geputzt, im Garten geholfen, was da so anstand. Oder auch, oh, genau hier, alles, was mit der Schule zu tun hat. Also die Kleine rechts, die Hannah habe ich immer zur Schule gebracht und abgeholt, in der Schuluniform sieht man sogar. Oder Hausaufgaben, Schreibübungen, Lesen, Online-Unterricht, wenn die Kinder auch mal länger krank waren. Und dann haben wir auch alles Mögliche gemacht, was so um Freizeit rum war. Klassisch mit Mädels irgendwelche Nagellack-Sachen und Beauty-Themen. Wir waren gern draußen unterwegs, haben gespielt, gekuschelt. Oder auch Ausflüge gemacht. Und an Weihnachten darf Plätzchen backen natürlich auch nicht fehlen. Mein Wunsch war es einfach, den Kindern eine Freundin zu sein und mir richtig viel Zeit für sie zu nehmen, in sie zu investieren. Ich glaube, manchmal hat mir das mehr zurückgegeben oder gelernt als sie selber, und es war wirklich eine große Ehre. Die sind mir wirklich sehr ans Herz gewachsen. Und dann habe ich ja erzählt, dass wir in einem pakistanischen Stadtteil gewohnt haben. Das Bild ist am Zuckerfest entstanden dieses Jahr, also so ein bisschen wie das Weihnachten bei den Muslimen. Das spiegelt ziemlich gut wider, wie es da so aussieht. Und ich habe jetzt auch noch ein paar Bilder mitgebracht, damit man sich ein bisschen vorstellt, wenn ich so unterwegs war, was ist mir so begegnet von der Kultur. Zum Beispiel pakistanische Hochzeitskleider, ganz viele Geschäfte oder auch den Hautschmuck Henna. Das kennen vielleicht auch viele hier zu Festlichkeiten, machen das die Frauen dann. Oder da habe ich auch mal selber einen Hijab getragen, eine Kopfbedeckung und das Gewand. Und ganz klassisch für England auch ist bekannt das Curry. Und das kommt eben daher, dass so viele Pakistaner und Inder in Großbritannien wohnen. Und so gibt es auch ganz viel pakistanisches Essen. Und da war meine Aufgabe in der interkulturellen Arbeit einfach Begegnung und Beziehung zu schaffen. Das habe ich bewusst in einem Projekt gemacht, das hieß Ladies Day. Da haben wir einen ganzen Tag gestaltet für Frauen. Die konnten einfach kommen, ihre Kopfbedeckung abnehmen, ihren Schleier und einfach sein. Und unser Wunsch war es, denen zu begegnen, sie wertzuschätzen, sie zu lieben, da wo sie gerade sind. Die haben nämlich teilweise echt heftige Stories mitgebracht, und einfach da zu sein, ihnen mit Jesus Liebe zu begegnen. Und da habe ich auch noch ein paar Fotos mitgebracht von der Arbeit. Da waren wir zum Beispiel auf einem Ausflug, haben zusammen gegessen oder auch immer schön so Dehnübungen gemacht. Bin ich auch ein bisschen fitter geworden. Oder im nächsten Bild. Oh. Mal schauen. Ah, cool, genau. Haben wir auch gerne kreative Sachen gemacht, und ich fand es wirklich eine krasse Bereicherung, weil ich habe zwar in einem anderen europäischen Land gewohnt, durfte aber in 2 Kulturen mit reinschauen und da ganz viel lernen über andere Lebensgeschichten, die Menschen eben haben und andere Hintergründe. Und wenn mich jetzt jemand fragt, hey Katrin, was nimmst du jetzt mit aus diesem Jahr, würde ich immer eine Sache sagen. Ich habe erlebt, wie in einem anderen europäischen Land ganz viele Leute aus anderen Hintergründen zusammenkommen und wie schwierig das ist, Menschen sich gesehen fühlen zu lassen. Und mein Wunsch ist jetzt auch zurück in Deutschland, dass wir in Gemeinschaft und auch in unserer Gesellschaft und Kirche uns die Arme reichen, dass wir Leute sehen mit einem anderen Hintergrund, mit einer anderen Geschichte, mit einer anderen Glaubens-Background. Und Menschen einfach die Hände greifen, weil ich glaube, dass die Vielfältigkeit von Kultur auch die Vielfältigkeit und Schönheit in Gottes Reich widerspiegelt und wir eigentlich nur dazulernen, wenn wir eben Begegnung schaffen. Genau, das war jetzt noch ein Highlight, das war an Ramadan, da haben wir in der Moschee zusammen das Fasten gebrochen. Das war echt cool. Und dann noch habe ich eine letzte Sache mitgebracht, die ist für mich echt eine der größten Schwierigkeiten gewesen und am Ende der größte Segen. Ich war nämlich allein unterwegs. Viele meiner Mitfreiwilligen von Wochenbiedenest waren als Team und ich habe mich am Anfang richtig einsam gefühlt. Ich kannte einfach niemanden und mir fiel es schwer, irgendwie anzukommen mit der Kultur und der Sprache. Und irgendwann habe ich gecheckt, ich habe voll den Vorteil, allein zu sein, weil ich kann mich nicht in meinem Team zurückziehen. Ich bin darauf angewiesen, auf andere Leute zuzugehen und habe diesen Schritt gemacht. Und ich habe so viele tolle Leute kennenlernen dürfen. Das zum Beispiel waren junge Erwachsene von meiner Gemeinde, die ich da gefunden habe. Das war mir echt ein Zuhause. Oder auch ja, eben Menschen, die ich sonst gar nicht kennengelernt hätte. Ich habe eine richtig gute muslimische Freundin gefunden oder eben andere Missionare, die da auch noch waren. Und ich würde diesen Schritt, aufs Wasser zu gehen und in was Neues zu starten, immer wieder machen, weil man da Erfahrungen macht, die man in seiner Komfortzone nicht tun kann und Gott auf einer ganz anderen Weise noch mal erlebt. Und das war so mein Jahr. Und mir war es voll wichtig, mich auch noch zu bedanken. Ich habe mich richtig gewertschätzt gefühlt, mich von euch als Gemeinde getragen, Wissen zu fühlen, zu wissen, dass ihr dahinter steht. Ich bin richtig dankbar für eure Unterstützung. Ohne euch wäre das wirklich nicht möglich gewesen. Da fühle ich mich wirklich bejaht und beschenkt von euch als Gemeinde. Und vielleicht interessiert auch ein paar noch, was ich jetzt noch mache, nach dem Kurzeinsatz. Ich bin jetzt wieder hier. Ich bin mitten im Umzug nach Heidelberg und werde da Sonderpädagogik studieren. Deswegen bin ich leider auch nicht mehr so oft hier, aber ich bin mir sicher, ich werde an einem Wochenende auch mal vorbeischauen, dass ich auch mal wieder Hallo sagen kann. Genau, das war's. Dankeschön.
Vielen Dank dir, Katrin. Jetzt kommen wir auch schon zu den Abkündigungen oder so Aktuelles. Was gibt es Neues in der Gemeinde oder was steht gerade an? Secondhand-Modemarkt, das Schlagwort diese Woche. Nach dem Gottesdienst wäre es klasse, wenn einige oder viele oder vielleicht auch alle kurz da bleiben, hier den Saal räumen, das heißt die Stühle zur Seite stellen, immer 7er-Stapel machen, dass immer 7 Stühle übereinander stehen, einfach an die Seite stellen. Und dann helfen, hier Garderoben aufzubauen, Kleiderständer aufzubauen, Klamotten reinzutragen, Klamotten rauszutragen, je nachdem, was ansteht. Die Lena ist da euer Ansprechpartner dafür. Wäre klasse, wenn einfach ein paar Leute da bleiben würden. Und es gibt dann auch, so viel ich weiß, habe ich Leuten hören, ich glaube, Pizza zum Mittagessen. Also ihr müsst nicht verhungern. Dann Secondhand-Modemarkt ist am Samstag dann wird abgebaut und am Sonntag beginnt schon der nächste Event hier in der Gemeinde. Das ist die Wohnwoche von Cross Culture. Montag, nicht Sonntag. Stimmt, Montag ist der 24. Und da werden dann, je nachdem wie viele sich angemeldet haben, ich weiß den aktuellen Stand nicht, die Jugendlichen und jungen Erwachsenen von CC hier eine ganze Woche miteinander verbringen, hier schlafen, frühstücken, Mittagessen, Abendessen, Zeit einfach miteinander verbringen, aber ihren normalen Tagesablauf einfach machen, in die Schule gehen, zur Arbeit gehen und dann, sobald Feierabend ist,